Was Sie von mir hören werden, das wird sich ein bisschen auch an dem orientieren, was Sie schon gehört haben. Was Sie auf alle Fälle schon mitbekommen haben, ist, die präoperative Evaluierung hat doch jetzt schon in Österreich strukturiert eine Geschichte von, naja, länger als 10 Jahren. Ich bin schon sehr stolz, dass ich das begleiten durfte, und ich muss dazu sagen, ich sehe da durchaus auch Veränderungen in dieser Zeit. Und sehr interessant ist, dass sogar auch, und das ist vielleicht noch nicht so genau herausgekommen, auch die Guidelines sich verändert haben in dieser Zeit. Ich persönlich habe keinen Interessenskonflikt. Dazu ist Folgendes zu sagen. Die präoperative Evaluierung ist ein Bereich der Medizin, der ganz wenig Interesse bei der Industrie auslöst. Das ist einer der Gründe, warum Sie, wenn Sie in die Literatur hineinschauen, wenige ganz riesengroße Studien, die prospektiv sind, finden werden. Ein paar ganz wenige gibt es, und eine Schlüsselstudie gibt es aus der Mitte der 2000er Jahre von einer ganz netten Kollegin aus Toronto, der Frances Chang. Da steht dabei, Pilotstudie, sind nur unter Anführungszeichen 1300 Patienten prospektiv randomisiert angeschaut. Und ich habe sie mal kennenlernen dürfen und ich habe sie gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie die große Studie nicht gemacht? Warum haben Sie nur die unter Anführungszeichen Pilotstudie gemacht? Und sie gesagt, ja, es fand sich niemand, der das Ganze finanziert. So ist es jetzt einmal mit der Forschung im Bereich dieses wesentlichen Teils in der perioperativen Medizin. Und es macht einen Sinn, sich zu überlegen, was passiert jetzt, was ist neu oder wo stehen wir heute, 2017. Sie alle wissen, der Druck steigt, die Operationszahlen steigen, der ökonomische Druck steigt. Sie haben einen größeren Anteil an tageschirurgischen Patienten. Wir haben Gott sei Dank in Österreich, und das muss ich schon auch sagen, im Vergleich zum Rest von Europa, das große Glück, dass jeder Patient, der bei uns operiert wird in Anästhesie, auch einen Anästhesisten an seiner Seite hat. Das ist in Ländern wie Frankreich, England, Holland gar nicht der Fall. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier auch durchgehend, stringent von der präoperativen Phase bis in die postoperative Phase präsent sind. Das muss man mal grundsätzlich dazu sagen, es ist sehr, sehr wichtig. Wir haben eine steigende Zahl an unterschiedlichsten chirurgischen Eingriffe. Diese chirurgischen Eingriffe sind, so sagen uns unsere chirurgischen Partner, alle sehr, sehr schonend geworden. Ja? Minimal kleine Hautschnitte, aber, Sie wissen das auch, Patienten, die während Operationen, die über Stunden gehen, am Kopf stehen, gibt es auch. Ja? Dem muss man schon ein bisschen Rechnung tragen auch, und es geht wirklich darum, wo liegt jetzt das Problem? Wir haben komplexe Eingriffe an älteren Patienten. Ich erinnere mich an die älteste Patientin für eine Wippersche-Operation, die war weit, weit, weit jenseits der 80 Jahre. Und wir haben damals eine sehr sinnvolle und gescheite Diskussion über diese Sache auch geführt. Also das sind die Dinge, die wir tagtäglich sehen. Es gibt eine gewisse Methodenweiterentwicklung in der Anästhesie. Wir haben ein lückenloses technisches Monitoring bei unseren Patienten, und die Mortalität ist relativ gering. Mortalität ist gering, die Morbidität ist gering. Es macht vielleicht einen Sinn, vielleicht dann später in der Diskussion auch darüber zu reden, wo die Risiken wirklich genau liegen. Das, was sich nicht verändert hat über die Jahre, ist das, was Sie hier sehen. Eine Operation, je größer sie ist, desto mehr hat sie eine Reaktion des Körpers nach sich gezogen. Egal wie ich den Patienten vorher anschaue, wird bei einem großen Eingriff das Immunsystem einmal auf alle Fälle boostern in der ersten Phase und dann nach der Operation sich hinunterfahren. Und da gibt es, und da ist schon so, dass einiges an Forschung noch ausständig ist, große interindividuelle Unterschiede, die möglicherweise genetischen Ursprung haben, und dass es Patienten gibt, die so wie die rote Kurve da steht, reagieren, und dann gibt es Patienten, die reagieren wie die grüne Kurve. Ja. Die rote Kurve haben, das sind die, die postoperativ eher Risiko haben, eine Infektion zu haben, auch kardiovaskuläre Probleme zu haben, das ist auch irgendwo Inflammation assoziiert, und die letztendlich länger im Krankenhaus sind und die unter Umständen Komplikationen haben. Worauf will ich hinaus? Schauen wir uns doch das einmal an, wie das mit den Befunden so ist. Sie kennen die herkömmlichen Befunde, wie schon genannt, Labor, Röntgen, EKG, was ist das wert in der Prädiktion von Komplikationen? Wir haben uns diese Frage gestellt und wir haben uns ein Kollektiv angeschaut von 1400 Patienten und haben geschaut, so, wir machen die Befunde, schauen, welche Befunde waren pathologisch und welche Komplikationen haben wir gefunden. Und wie korreliert das Ganze zueinander? Das heißt, mit anderen Worten, welche Befunde sagen mir welche Komplikationen voraus? Und das Ergebnis war relativ ernüchternd. Wir haben gesehen, dass einerseits das Alter eine Rolle spielt. Wir haben gesehen, dass die Anamnese eine Rolle spielt. Komischerweise, die Anamnese einer Nierenerkrankung war stärker prädiktiv als das Kreatinin damals. Ja. Anämie in der Anamnese war auch deutlich stärker als zum Beispiel das Blutbild. Die Erklärungen dafür sind mannigfaltig, werden dann ganz kurz noch was dazu sagen. Aber ganz, ganz wesentlich und der größte Punkt, das größte Risiko ist die Operation per se und nicht der Patient. Das war schon sehr interessant, weil wirklich wir hatten eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, je schwerer der Eingriff ist, hier Komplikationen zu sehen. Das war eine Beobachtung, die wir gemacht haben, und das Tolle daran war, dass danach einiges gekommen ist, auch in der Literatur, dass das Ganze bestätigt hat. Wir haben das dann noch abgedeckt oder abgesichert in einem sehr großen systematischen Review, dem dann über 20.000 Literaturstellen zugrunde gelegen sind, und haben das durchgeschaut und haben die üblichen Befunde angeschaut und haben geschaut, wie korreliert das zu Komplikationen, sind letztendlich auf 100 Literaturstellen gekommen, die wir genau analysiert haben. Leider große Heterogenität, keine Möglichkeit einer Meta-Analyse. Und was haben wir herausgefunden? There is no evidence derived from high-quality studies that supports routine preoperative testing. Es ist wahrscheinlich so, dass Routinebefunde nett sind, wenn wir es haben, und sie werden auch pathologische Ergebnisse finden, keine Frage, aber sie korrelieren ganz, ganz schlecht zu Komplikationen. Und jetzt noch ein Wort zum Kreatinin und zur Nierenfunktion. Diese drei Grafiken kommen aus drei unterschiedlichen Studien, die alle dasselbe sagen. Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass bei ein und derselben Kreatininzahl, nehmen wir 1, da ist 1 Kreatinin, sehen Sie da eine dunkle Wolke, die ganz steil auf und ab fährt, und da hier ist aufgetragen die Kreatinin-Clearance. Die Nierenfunktion aller dieser Patienten bei einem Kreatinin ist ganz, ganz unterschiedlich. Und hier herunten haben Sie Patienten, die haben eine Kreatinin-Clearance unter 50. Ja? Also wenn Sie die Nierenfunktion anschauen, das macht wirklich großen Sinn, besonders bei großen Eingriffen, denken Sie eher an die GFR, an die Filtrationsrate, weil die ein paar Dinge berücksichtigt, die hier eine große Rolle spielen, was die Nierenfunktion betrifft. Body Mass Index, Geschlecht, Alter. Und da kommt jetzt meine Lieblingsstudie, die muss ich immer zitieren, wenn es um diese Geschichten geht. Es gibt eine Gruppe französischer Forscher, die haben Folgendes gemacht, die sind hergegangen und haben alle operativen Eingriffe während eines ganzen Jahres in ganz Frankreich angeschaut und haben geschaut, was sind die Risikofaktoren. Haben, bevor sie diese Studie begonnen haben, sind hergegangen und haben gesagt, na, 29 Faktoren könnten es sein, schauen wir uns 29 Faktoren an, wie eben patientenbezogene Faktoren, Alter, Geschlecht, Komorbiditäten, Labor etc. Und schauen wir uns an die ATA-Eingriffe. Und das ist das Ergebnis dieser Studie. In dieser Studie sind 5 Millionen Patienten drin. 5 Millionen. 5 Millionen Patienten waren da drinnen, die prospektiv angeschaut worden sind, genau auf diese Dinge. Und da sehen Sie jetzt eine große Tabelle mit den klassischen Risikofaktoren Alter, koronare Herzkrankheit, Arrhythmien, Demenz, neurologische Grunderkrankungen auch, was gar nicht unwesentlich ist. Sie sehen Lungenerkrankungen, Sie sehen den Alkoholismus, Sie sehen maligne Grunderkrankungen, den Diabetes, der immer eine Rolle spielt perioperativ und so weiter. Und Sie sehen ganz auf der rechten Seite, da möchte ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit herlenken, sehen Sie Punkte. Diese Punkte repräsentieren die Gewichtung der jeweiligen Grunderkrankungen. Und da sieht man ein paar Dinge, die man sich gar nicht so gedacht hat. Erstens einmal, die koronare Herzkrankheit hat eine Gewichtung von nur einem einzigen Punkt. Sie haben aber auf der anderen Seite die Herzinsuffizienz von 4 Punkten. Die Herzinsuffizienz ist mit Sicherheit 4-mal höher im Risiko, auch bestätigt durch andere Daten, 4-mal höher im Risiko als die koronare Herzkrankheit. Sie sehen hier noch einmal einen Vierer, das sind die neurologischen Grunderkrankungen, und Sie sehen da herunten maligne Grunderkrankungen und den Alkoholismus. Merken Sie sich ungefähr die Gewichtung der Grunderkrankungen, und jetzt zeige ich Ihnen die chirurgischen Eingriffe. Und da sieht man, dass die Gewichtung der chirurgischen Eingriffe deutlich höher ist als das, was die Patienten an Grunderkrankungen mitbringen. Dieser Tatsache beugen sich auch moderne Leitlinien. Es gibt zum Beispiel heuer eine Aktualisierung der sogenannten NICE Guideline aus England. Die hat in ihrer Systematik die Idee, dass man an den Anfang der präoperativen Evaluierung den Patienten stellt und sagt, was hat der Patient für Grunderkrankungen, was bringt er mit, was ist das für ein Risiko, fast hinausgestrichen, sondern die haben einen gemischten Ansatz. Was ich damit sagen will, die Frage ist allererstes, welche chirurgische Eingriff ist es und wie passt mein Patient zum Eingriff dazu? Das ist für mich ganz revolutionär, das ist wirklich ganz, ganz wesentlich. Noch einmal, wenn Sie einen Patienten haben, der hat eine KHK, eine Herzinsuffizienz, hat sogar einen Diabetes und ist Alkoholiker, dann hat er Mortalität, die irgendwo da herunten liegt. Wenn Sie bei diesem Patienten aber eine Leberresektion machen, dann steigt auf einmal die Mortalität. Worum geht's? Es geht im Prinzip geht's darum, dass Operationen, auch diese Immunreaktion, die ich Ihnen gezeigt habe, da schematisch, Operationen bedeuten eine Belastung für die Sauerstoffutilisation des Patienten. Die ist definiert durch die Sauerstoffkonzentration und natürlich das Herzzeitvolumen, wie der Sauerstoff in die Peripherie kommt. Und Sie haben es schon gehört, die Leistungsfähigkeit ist einer der wesentlichen Dinge. Und ich wiederhole jetzt den Professor Redl. Ein MET, dieser Grundumsatz mal 4, definiert den Grenzwert, dass jemand die Sauerstoffaufnahme liefern kann, die er bei einem großen Eingriff braucht. Und Sie alle wissen, was fällt weg? Wir können heute nicht mehr sagen, um Gottes Willen, unser Patient ist 85 Jahre alt, den können wir nicht operieren, der ist so alt. Wir wissen, dass es sehr, sehr gut gepflegte, äußerst gut trainierte ältere Herrschaften gibt, die sich körperlich durchaus regelmäßig betätigen, die körperlich teilweise viel, viel besser beisammen sind als 50-Jährige, die im Arbeitsbereich sind oder im Arbeitsprozess noch sind. Ja? Der Herr da, ja, liest jeden Tag die Zeitung, geht 3-mal am Berg in der Woche, der ist tiptop beisammen. Ja? Der ist für einen großen Eingriff durchaus geeignet. Und dann gibt es Leute, die das nicht sehen. Was Sie hier sehen, ist eine Untersuchung, die in bestimmten Konstellationen wahrscheinlich den Schlüssel liefern kann für viele Dinge, die Sie wissen wollen. Ja? Hier noch eine kleine Tabelle. Man hat, und es gibt eine amerikanische Gesellschaft für physikalische Medizin, die regelmäßig so diese Belastungsequivalente herausbringen. Wie viel ist es, wenn jemand sich normal bewegen kann, tanzt, Eis läuft, und da steht drinnen, gibt es Tabellen, wie viele Mets das dann sind. Wenn Sie es genau wissen wollen, kann man da nachlesen. Bei 4 Mets ist die Grenze. Das ist unsere Grenze. So, jetzt wollen wir wissen, lässt sich das Ganze auch objektivieren? Es lässt sich objektivieren. Nämlich, hier gibt es einen Punkt, wo einerseits der Basic Cess fällt und andererseits Laktat, Sauerstoffaufnahme und das CO2 ansteigen. Das ist nichts anderes als eigentlich das Protokoll einer Spiroergometrie. Ja, das festlegt hier ungefähr, ja, die aerobe, anaerobe Schwelle. Das ist etwas, was sehr interessant ist. Und das ist etwas, was in der Literatur sehr gut inzwischen abgebildet ist und was ich jetzt auch in einem rezenten systematischen Review gefunden habe. Es lässt sich darstellen, dass es eine Grenze gibt für große Eingriffe. Da haben Sie stehen Aortenchirurgie, bariatrische Chirurgie, Pankreaschirurgie, große Abdominalchirurgie und Leberchirurgie. Wenn Sie Patienten haben, bei denen Ihnen nicht klar ist, ob Sie diese großen Eingriffe aushalten oder nicht aushalten, denken Sie konkret daran, auch wenn es nicht ganz leicht verfügbar ist, eine Testung durchzuführen. Und das sind die einzelnen Arbeiten, die da drinnen sind. Und die haben alle ähnliche Grenzen. AT ist die anaerobe Schwelle, 9,9, 10,2, 11, 9. Und das bezieht sich auf die Mortalität. Also alles, was da drunter ist, da steigt die Mortalität exponentiell. Wenn Sie es in VO2 Max sehen wollen, da hier, sind wir bei 15. Und dann rechnen Sie es nur einmal hoch. Und wenn Sie es aufs Gewicht und Geschlecht runterbrechen, dann sind Sie wieder bei Ihren 4 Mets. Leistungsfähigkeit der Patienten. Sie alle kennen, wenn Sie mit der Operation oder mit operativer Chirurgie zu tun, operativer Medizin zu tun haben, kennen Sie die ASA-Klassifikation, uralt, bewährt, tausendfach publiziert. Wenn man zur ASA-Klassifikation die Leistungsfähigkeit dazu tut, dann erkennt man, und das finde ich auch sehr interessant, dass nämlich Patienten mit ASA 2 und schlechter körperlicher Belastbarkeit eine deutlich höhere Mortalität haben als Patienten, die ASA 3 sind, aber körperlich gut belastbar. Da kann man jetzt über die Definitionen streiten. Was es aber aussagt, ist, dass die körperliche Leistungsfähigkeit einer der Eckpunkte überhaupt in der präoperativen Evaluierung ist. Ja? Und dann kommen wir zu den Befunden. Evidenz. Reden wir nochmal von der Evidenz. Evidenz prospektiv randomisiert. Wissen wir, gibt es ungefähr seit Anfang der 2000er Jahre. Diese Studie, die ich da an die Wand geworfen habe, ist eine der unglaublich aufwendigsten Studien zu dem Thema. Es handelt sich dabei um eine Studie, die an 20.000 Patienten durchgeführt worden sind, die Kataraktoperationen hatten und randomisiert, verblindet, entweder zugeteilt wurden mit Befunden oder völlig ohne präoperativen Befunden zu diesen Operationen geführt worden sind. Dann wurde angeschaut, wie korreliert es, können Befunde das jetzt voraussagen oder nicht, ob Komplikationen auftreten oder nicht. Diese Studie mit 20.000 Patienten hat gezeigt, nein, wir können es nicht. Das wissen wir jetzt seit fast 20 Jahren. Wir wissen das seit 20 Jahren, trotzdem tagtäglich werden bei Kataraktpatienten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die Patienten ja so alt sind und so krank. Und wenn wir noch einmal zurückgehen, und das werden wir jetzt noch einmal ganz kurz erlauben, zeige ich Ihnen, wo die Kataraktoperationen in dieser Tabelle von der Le Manac-Arbeit stehen. Da heroben, so, man geht herüber und sieht da, das ist praktisch null Risiko für den Patienten an sich. Natürlich haben die Patienten ein Risiko, das ist ganz klar, aber es ist nicht höher als das, das sie im täglichen Leben haben. Mit einer Ausnahme, und das ist auch schon genannt worden, das ist die kognitive Fähigkeit der Patienten. Das Delir, die postoperative kognitive Defizit, das ist ein Risiko per se. Gehen Sie ja nicht dem Irrglauben auf den Leim, dass Sie sagen, naja, die Oma ist zwar ein bisschen verwahrt, aber herz-kreislauf-mäßig tipptopp beisammen. Diese kognitive Einschränkung ist ein Risiko per se. Denken Sie dran. Besonders je höher der Eingriff ist, je schwerer der Eingriff ist, weil wir auch wissen, dass das Delir assoziiert ist zu einer Entzündungsreaktion, die ja durch den operativen Reiz oder Stimulus deutlich erhöht werden kann. So, und dann ist man hergegangen und hat 2015 mal nachgeschaut, auch in einer riesengroßen Studie. So, wer hält sich jetzt eigentlich an das, was Schein und Katz publiziert haben, was die Kataraktpatienten betrifft? Und was ist man draufgekommen? Man ist draufgekommen, hier ungefähr im letzten Monat vor der Operation plötzlich steigen die Befunde bei den Patienten. Also die Befunde werden nach wie vor gemacht, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie möglicherweise gar nichts bringen. Sie sehen über die Jahre 1995, 2006, Befunde bei Kataraktpatienten sind deutlich gestiegen. Hier auch, da auch. Also, Guidelines und Leitlinien sind die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte ist schon, Was macht man draus? Und wer hält sich dran? Wer glaubt dran? Und was macht man damit? Ja? Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von Patienten, die wirklich eine Riesenmasse ausmachen. Wie zum Beispiel Hernenpatienten. Hernenpatienten, Sie wissen alle, momentan werden viele Studien, die sehr, sehr viele Patienten inkludieren, gemacht. Big Data nennt sich das Ganze. Und das ist eine Studie mit fast 80.000 Patienten. Da ist geschaut worden, was ist gemacht worden, wie viele Komplikationen hat es gegeben, welche pathologischen Labors hat es gegeben und wie hat es korreliert zueinander. Bei 63% aller Patienten aus einer Studie aus 2012 aus Amerika, die extrem aufs Geld schauen und wo wirklich dieser Stil, dass man bei Niedrigrisiko und guten Patienten Befunde reduziert, schon Stil hat, ja, bei 63% der Patienten wurden trotzdem Befunde gemacht. Sie waren auch abnormal, durchaus. Da hier viele pathologische Befunde, aber sie korrelieren nicht zu schweren Komplikationen und nicht zu Wundinfektionen. Hier bei keiner der genannten Komplikationen konnten die gemachten Befunde irgendeine Korrelation darstellen. Nur einmal, Big Data, 80.000 Patienten, das muss man wirklich berücksichtigen. Ich möchte damit schließen, dass diese Überlegungen, die wir haben, schon patientenzentriert sein sollten. Die Überlegungen gibt es durchaus in anderen Bereichen auch, wenn Sie heute mit Ihrem vierbeinigen Liebling zu einer Operation schreiten. Es ist auch gut, wenn Sie vorher die Medical History machen, so wie wir es auch empfehlen. Ja? Has your dog had anesthesia in the past? Has your dog any problems with previous anesthesia? Serious illnesses? Und dann Befunde zu machen. Indiziert, sinnvoll. Danke. This was.